Deutschlandfunk, Information und Musik.
Jan Hus, auf den sich die Hussiten bezogen, ist 1415 in Konstanz verbrannt worden, nachdem er vor dem Konzil seine Thesen nicht widerrufen wollte. Vielleicht könnte man diesen historischen Vorfall eine Verschwörung nennen, denn man hatte Hus im Vorfeld zugesichert, ihm werde nichts geschehen. Dann wurde er doch inhaftiert und hingerichtet. Immerhin sind das historisch belegte Tatsachen, viele Verschwörungstheorien allerdings bewegen sich im Nebulösen. Die CIA habe die Anschläge vom 11. September selbst geplant. Angela Merkel sei ein von Außerirdischen gesteuertes Reptil. Die Mondlandung habe es nie gegeben. Die sogenannte Flüchtlingswelle werde von Finanzeliten gesteuert, um Europas politische Systeme zu unterwandern. Selbst die abstrusesten Theorien haben Anhänger. Warum? Darüber habe ich mit dem Literaturwissenschaftler Michael Butter gesprochen, der ein europäisches Forschungsprojekt zu Verschwörungstheorien betreut und ein Buch mit dem Titel »Nichts ist, wie es scheint« zum Thema geschrieben hat. Was ist eigentlich so verführerisch an Verschwörungstheorien?
Verschwörungstheorien machen ein ganz starkes Sinn- und Erklärungsangebot. Die beruhen ja auf der Annahme, dass nichts durch Zufall geschieht, dass also alles geplant worden ist von einer Gruppe von Verschwörern, die im Dunkeln operiert. Und so schließen sie eben Chaos, Kontingenz, Zufall komplett aus. Und das ist offensichtlich für viele Menschen verführerisch. Es scheint leichter zu ertragen zu sein für eine ganze Reihe von Menschen, dass es im Geheimen irgendeine Gruppe von Bösewichten gibt, die die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass niemand im Hintergrund die Strippen zieht, dass die Dinge manchmal einfach so passieren und man sie sich gar nicht erklären kann.
Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine göttliche Ersatzfunktion.
Das ist eine ganz wichtige Funktion von Verschwörungstheorien und man hat auch lange Zeit gedacht, dass Verschwörungstheorien vor allem als Religionsersatz fungieren. Das liegt daran, dass Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form, also Verdächtigungen über Freimaurer und Illuminaten, die wir ja auch heute noch kennen, erstmals im 18. Jahrhundert auftreten, also im Zeitalter der Aufklärung, wo der Glaube an den göttlichen Heilsplan immer mehr schwindet. Und an die Stelle Gottes, so die klassische Erklärung von Wissenschaftlern wie Karl Popper, treten dann die Verschwörer. Es ist nicht mehr Gott, der alles geplant hat, sondern es sind die Verschwörer, die alles geplant haben. An dieser These ist auch viel dran, die greift allerdings ein bisschen zu kurz, denn wir wissen, dass es auch in der frühen Neuzeit schon Verschwörungstheorien moderner Prägung gibt, wo dann immer die jeweils andere Seite mit dem Antichristen in Verbindung gebracht wird, die also ganz stark religiös aufgeladen sind. Und wir beobachten natürlich auch in der Gegenwart, dass in sehr religiösen Milieus Verschwörungstheorien auch sehr weit verbreitet sind. Sie haben in Ihrer Anmoderation ja die Islamisten genannt. Man könnte genauso gut an die fundamentalistischen Christen, die Evangelikalen in den USA denken, wo Verschwörungstheorien auch sehr gut gedeihen.
Jetzt sind Verschwörungstheorien in unserer Zeit oder sagen wir in unserem Kulturkreis etwas, worüber wir im besten Falle lachen, was wir aber durchaus auch als Bedrohung ansehen. Das war aber nicht immer so.
Das ist ganz richtig. Das ist eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der Forschung in den letzten paar Jahren, dass Verschwörungstheorien nicht, wie wir ja manchmal den Eindruck haben, immer mehr zugenommen haben und immer populärer geworden sind und momentan so einflussreich sind, wie sie es niemals zuvor waren, sondern dass eigentlich fast das Gegenteil der Fall ist. Dass es nämlich über Jahrhunderte hinweg völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben, dass das ein Elitendiskurs war, ein Mainstream-Diskurs war, der von der Wissenschaft, von der Politik, von den Medien unterstützt wurde und wo eben Verschwörungstheorien überhaupt nicht problematisiert wurden. Und dass wir in den letzten Jahren so viel über Verschwörungstheorien reden, das hat sicherlich damit zu tun, dass die auch wieder zugenommen haben, nachdem sie lange Zeit fast völlig vom Radar der Öffentlichkeit verschwunden waren. Aber es liegt vor allem eben auch daran, dass Verschwörungstheorien als Problem wahrgenommen werden, noch immer von großen Teilen der Öffentlichkeit. Dass man diskutiert, was für einen Einfluss Verschwörungstheorien auf politische Partizipation haben, auf demokratische Gesellschaften, eventuell sogar auf Gewaltbereitschaft, wenn wir dann an einige prominente Fälle der Vergangenheit denken. Das heißt, wir leben nicht in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien und tun das auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr.
Aber wo ist denn da der Bruch?
Der Bruch geschieht, und das verstehen wir so richtig, auch nur für die USA, für die andere Teile der westlichen Welt können wir nur konstatieren, dass es ähnlich gewesen sein muss, nach dem Zweiten Weltkrieg. In den USA setzt ab Mitte der 50er Jahre ein Prozess der Stigmatisierung von Verschwörungstheorien ein, der dazu führt, dass Verschwörungstheorien als eine Wissensform, als eine Art, um Wissen zu produzieren und auch abzubilden, also um die Welt zu verstehen, stigmatisiert werden und von der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern. Das liegt ganz knapp ausgedrückt am Einsickern moderner sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse in das Alltagswissen der Amerikaner. Und die Beobachtungen legen alle nahe, dass das in England, in Frankreich, in Deutschland, in Skandinavien ganz genauso abgelaufen ist.
Kommen denn Verschwörungstheorien eigentlich tendenziell eher immer von rechts?
Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist eine alte Frage der Forschung, ob Verschwörungstheorien eher rechts oder eher links vorkommen. Und oft ist das dann auch beantwortet worden, insofern, dass man gesagt hat, ja, vielleicht kommen sie doch eher rechts vor. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Ich glaube, dass wir eher über rechte Verschwörungstheorien reden, hat zwei Gründe, die miteinander verbunden sind. Der eine Grund ist, dass rechte Verschwörungstheorien potenziell gefährlicher sind als Linke in vielerlei Hinsicht, weil Linke richten sich oft einfach quasi als so Kapitalismuskritik gegen Eliten da oben. Rechte richten sich oft viel expliziter gegen Minderheiten, gegen Schwache, sind also rassistisch und antisemitisch aufgeladen. Und deshalb machen uns rechte Verschwörungstheorien oft mehr Sorgen als linke Verschwörungstheorien. Was dann auch daran liegt, dass zum Beispiel viele Wissenschaftler und viele Journalistinnen und Journalisten mehr Sympathien haben für eine linke Gesellschaftskritik als für eine Gesellschaftskritik, wie sie von rechts kommt. Und wenn dann so eine linke Gesellschaftskritik verschwörungstheoretische Züge annimmt, dann sieht man darüber leichter hinweg, als wenn diese Dinge eben von rechts kommen. Und insofern ist es so, dass wir einfach über die rechten Verschwörungstheorien nur mehr reden, aber ein Blick in die Geschichte und in andere Kulturkreise zeigt natürlich, dass die Links genauso verbreitet sind. Wir können in die Sowjetunion schauen, wir können natürlich in die linkspopulistischen Regime Südamerikas schauen, sei es Perón in Argentinien in den 70ern, sei es Chavez und Maduro in Venezuela in der Gegenwart, und da sind Verschwörungstheorien genauso häufig anzutreffen wie bei der FPÖ oder der AfD oder der Front National.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Verschwörungstheorien bei uns wieder zurückkommen oder dass man zumindest verzeichnen kann, dass es wieder eine größere Tendenz zu Verschwörungstheorien gibt, vielleicht auch eine größere Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Woran liegt das denn?
Es liegt, glaube ich, an etwas, das man so als Fragmentierung der Öffentlichkeit bezeichnen könnte, was dann ursächlich auch mit dem Internet zusammenhängt. Wir haben natürlich manchmal alle so den Eindruck, Verschwörungstheorien haben sprunghaft zugenommen, insbesondere durch das Internet. Das ist, glaube ich, nicht so. Ich denke, Verschwörungstheorien haben moderat zugenommen, weil sie durch das Internet einfach erst wieder mal sichtbarer und verfügbarer geworden sind. Das heißt, Verschwörungstheoretiker kriegen ihre alternativen Sinnangebote besser in die Öffentlichkeit, und Leute, die so Zweifel hegen an nicht verschwörungstheoretischen Erklärungen, finden viel leichter Alternativerklärungen und fühlen sich dann vielleicht auch davon angesprochen. Und gleichzeitig hat natürlich das Internet in den letzten Jahren über die sozialen Medien insbesondere eben auch dazu geführt, dass sich ja so richtige Teil- und Gegenöffentlichkeiten herausgebildet haben mit eigenen Mediensystemen, mit eigenen Expertensystemen. Und in manchen dieser Teil- und Gegenöffentlichkeiten sind Verschwörungstheorien halt kein stigmatisiertes Wissen mehr, wie sie das vielleicht in der eher noch traditionellen Öffentlichkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Wissenschaft sind, sondern da sind Verschwörungstheorien wieder vollkommen akzeptiert. Und ich glaube, viel an der gegenwärtigen Situation lässt sich dadurch erklären, dass man sich vorstellen muss, dass da halt so zwei verschiedene Öffentlichkeiten immer wieder sich gegenseitig beobachten und dann auch aufeinanderprallen. Und die eine Öffentlichkeit sorgt sich über die fatalen Auswirkungen von Verschwörungstheorien, und die andere Öffentlichkeit sorgt sich eben über die fatalen Auswirkungen von Verschwörungen. Und wenn das aufeinanderprallt, haben wir genau die Gemengelage, die wir momentan haben, wo sehr viel über Verschwörungen und eben auch über Verschwörungstheorien geredet wird.
Nun gibt es ja auch tatsächliche historisch belegte Verschwörungen. Also wenn wir ganz weit zurückgehen, der Mord an Julius Caesar zum Beispiel, dann die Nationalsozialisten, die von der jüdischen Weltverschwörung gesprochen haben, was ihnen wiederum dann als Vorwand diente, die jüdische Bevölkerung zu ermorden. Das Attentat auf das österreichische Thronfolgerpaar, das dann letztendlich den Ersten Weltkrieg auslöste. Wo zieht man denn dann da die Grenze? Kann man das immer erst im Nachhinein?
Es ist natürlich meistens leichter, es im Nachhinein zu machen. Es gibt aber natürlich einige Unterschiede zwischen Verschwörungen, wie sie real vorkommen, und Verschwörungstheorien, wie sie eben Verschwörungen nur imaginieren, an denen man sich orientieren kann. Das ist zum einen mal Umfang und Reichweite. Also an real existierenden Verschwörungen sind meist deutlich weniger Menschen beteiligt, beteiligt als an den Szenarien, die sich Verschwörungstheoretiker ausdenken. Also die Ermordung Julius Caesars, das war eine Handvoll von Senatoren, die Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaars, das war auch eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen. Nehmen Sie im Gegensatz dazu 9/11 oder die Mondlandung, wo Hunderte oder gar Tausende von Menschen hätten beteiligt sein müssen. Dann sind reale Verschwörungen eigentlich immer nur bei wirklich so singulären Ereignissen zu beobachten. Das heißt, da geht es um einen Staatsstreich oder da geht es um ein Attentat, während Verschwörungstheorien ja oft behaupten, dass da eine Gruppe seit Jahrzehnten, wenn man sich die Vorstellungen zu Juden oder Illuminaten nimmt, auch manchmal Jahrhunderten am Werke ist und also ein Ereignis nach dem anderen plant. Und dann werden die Dinge doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn, und das ist wahrscheinlich das wichtigste Gegenargument gegen Verschwörungstheorien, dass man aus realen Verschwörungen ableiten kann. Geschichte und Gesellschaft lässt sich einfach nicht so perfekt kontrollieren, wie Verschwörungstheorien das immer vorgeben. Verschwörungen entkommen ihren Verschwörern meistens irgendwann, weil dann irgendwas passiert, was sie nicht vorhergesehen haben, weshalb sie dann oft auch nicht die Früchte ihrer Verschwörung ernten können. Nehmen Sie Ihr Beispiel, die Ermordung von Julius Caesar. Was ist das Ziel des Ganzen? Die Bewahrung der Römischen Republik. Das kurzfristige Ziel wird jetzt auch erreicht. Caesar ist tot. Nur was passiert? Es kommt zum Bürgerkrieg und danach wird Octavian zum Kaiser und die Römische Republik, die über Jahrhunderte existiert hatte, ist Geschichte, trotz der Verschwörung. Und das, dieses Fehlschlagen, dafür ist im Weltbild der Verschwörungstheoretiker eigentlich kein Platz. Und das ist so ein ganz gutes Merkmal, um dann zumindest im Nachhinein Verschwörungen und Verschwörungstheorien auseinanderzuhalten.